Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Jeder vierte von uns arbeitet ohne Pause durch. Zu dem Schluss kommt heute das Bundesarbeitsministerium, was irgendwie deprimierend ist, weil zu viel Arbeit ja ungesund macht. Wir klären heute, womit das zu tun hat, dass jeder Vierte da durchpowert. Hannes Zacher, Arbeitspsychologe an der Uni Leipzig, sagt, lange Pausen, ja.
Wenn man zusätzlich nochmal solche kürzeren Pausen macht, dann fühlen die Leute sich noch besser und schaffen tatsächlich noch mehr. Also beide Formen von Pausen sind tatsächlich wichtig, die längeren als auch die kürzeren.
Hauptsache Pause, wie man die richtig gestaltet, das hört ihr gleich in diesem Podcast. Außerdem haben wir heute eine richtig schöne Crime-Geschichte aus Deutschland für euch. Es geht um Geldwäsche, um Unterhosen, knapp 500.000 Euro und Kokain.
Ja, Deutschland ist nach wie vor ein Paradies für Geldwäscher, das muss man wirklich so sagen.
Das sagt der Journalist Benedikt Schulz, der bei der Aufdeckung dieses Falls von Geldwäsche beteiligt war. Und wir sprechen über einen Überraschungstermin. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Cansal Kiziltepe hat eine deutsche Mitarbeiterin von Ryanair begleitet zu einem Termin mit der Geschäftsleitung dort in Dublin. Es sollte eigentlich um eine Entfristung gehen, eine Kündigung stand aber im Raum. Was daraus geworden ist, auch das hört ihr in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Wir starten mit der Crime-Geschichte. Ende Juli 2015, kurz nach Mittag, dahin spulen wir jetzt zurück, an der deutsch-belgischen Grenze bei Aachen. Die Bundespolizei, sie hält einen Mercedes an mit Bremer Kennzeichen. Am Steuer ein junger Mann, ebenso wie sein Beifahrer, geboren im Libanon. Beide geben an, zum Einkaufen nach Belgien gefahren zu sein. Die Polizei schaut mal genauer nach, macht den Kofferraum auf. Da liegt eine Sporttasche drin, Schmutzwäsche, Unterhosen und, ups, 500.000 Euro. Außerdem, wie sie später rausstellte, auch noch ein paar Spuren von Kokain. Die Fahnder vermuten, das ist ein global agierendes Kokain- und Geldwäschenetzwerk, das Geldwäsche in Deutschland betreibt. Die Akten hat das Recherchenetzwerk NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung sich genauer angeschaut und mit dabei auch Benedikt Strunz. Benedikt, das Ganze soll kein Einzelfall sein. Heute beginnt ein Prozess in Frankreich gegen insgesamt 14 Personen. Aus den Akten geht hervor, gerade Deutschland soll bei der Geldwäsche genutzt worden sein. Warum gerade Deutschland?
Ja, Deutschland ist nach wie vor ein Paradies für Geldwäscher. Das muss man wirklich so sagen. Wir haben zum einen keine Bargeldobergrenzen. Das heißt, ich kann ganz entspannt mit 100.000 Euro, sagen wir mal, zu einem Juwelier marschieren und sagen, bitteschön, ich würde gerne die Uhr kaufen. Und der schickt mich dann nicht zur Tür, sondern das ist ein ganz normales Geschäft. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, der für Geldwäscher sehr interessant ist, es gibt hier keine Beweislastumkehr. Wenn mich die Polizei aufgreift mit, sagen wir mal, einem Koffer voll Geld, dann muss ich nicht beweisen, dass das sauberes Geld ist, sondern umgekehrt. Die Polizei muss beweisen, dass das schmutziges Geld ist. Und dann will ich noch ein Beispiel nennen, denn es gibt auch wahnsinnig große Schwierigkeiten bei den Strafverfolgungsbehörden, bei Zoll und Polizei. Wir haben in diesem Jahr häufiger darüber berichtet, dass die Stelle, die für diese Geldwäsche-Verdachtsmeldungen wirklich zuständig ist, um die abzuarbeiten, also das macht der Zoll, die Financial Intelligence Unit, und die waren noch Anfang des Jahres so schlecht aufgestellt, dass sie wirklich mit Faxen arbeiten mussten. Das heißt, die Banken haben da zehntausende Faxen hingeschenkt. Der Zoll kam da nicht hinterher. Das blieb wahnsinnig lang liegen. Also alles in allem, es gibt ja noch einen riesigen Nachholbedarf.
Nicht so beruhigend, wenn diese Geldwäscheprävention in Deutschland auch nicht so richtig funktioniert. Bleiben wir mal bei diesem Netzwerk, das da vor Gericht steht in Frankreich. Wie haben die das angestellt? Wie wollten die das Geld reinwaschen?
Ja, es gab sozusagen verschiedene Gruppen. Eine Gruppe hat sich darum gekümmert, muss man sich wirklich so vorstellen. Die sind mit Autos rumgefahren in ganz Europa, Frankreich, Spanien, Italien, Belgien, Deutschland und haben da eben große Mengen von Kokaingeld eingesammelt. So ist der Vorwurf. Das haben sie dann im Auto eben herumgefahren, auch in Europa, und haben davon dann Luxusgegenstände gekauft, Luxusuhren und Luxusautos. Und die wurden dann wiederum in den Libanon verkauft oder nach Westafrika. Und die Gewinne aus diesen Geschäften, die wurden dann zurück nach Kolumbien transferiert. So zumindest lautet der Vorwurf.
Und die Gewinne, ist der Umfang auch bekannt? Über welche Summen sprechen wir hier?
Ja, das ist immer wahnsinnig schwer zu ermitteln. Man geht ja davon aus, dass dieses Netzwerk wirklich über Jahre Bestand hatte. Die Fahnder haben aber zwischenzeitlich zumindest die Annahme gehabt, dass dieses CEDA-Netzwerk, wie es ja heißt, in Hochzeiten 1 Million Euro umgesetzt hat, und zwar in der Woche.
Jetzt haben die Fahnder dort an der deutsch-belgischen Grenze einen jungen Mann und einen Beifahrer aus dem Libanon im Jahr 2015 festgenommen. Was genau für Personen sind denn nun angeklagt?
Jetzt speziell die beiden, das waren wohl Kuriere, so wie ich die einschätze jetzt in diesem Gesamtnetzwerk. Viel spannender ist aber quasi, wenn man nach oben schaut, denn vor Gericht steht auch einer der Hintermänner, der aus dem Libanon das Ganze gesteuert haben soll. Und darüber hinaus auch noch zwei Vertrauensleute von ihm, die einmal die Geldeinsammelaktionen beaufsichtigt hatten und zum anderen eben diese Geldwäschehandlung. Und einer davon, nur mal um ein Beispiel zu nennen, lebte auch lange in Deutschland, in Düsseldorf. Er hat da einen Autohandel betrieben. Das sind schon schillernde Personen.
Also das Netzwerk möglicherweise aus dem Libanon oder vom Libanon aus gesteuert. Die Ermittler hatten ja auch den Verdacht, dass die Gewinne möglicherweise bei der Hisbollah landen könnten. Was ist aus dem Verdacht geworden?
Ja, das ist ein total spannendes Thema. Die amerikanische Drogenpolizei, DEA, hat seit langem die Vermutung, dass die Hisbollah mittlerweile wirklich groß ins Kokaingeschäft eingestiegen ist und auch ins Geldwäschegeschäft. Man ist auch davon ausgegangen, dass dieses ganze Netzwerk von der Hisbollah befehligt wird, zumindest zwischenzeitlich. Dieser Verdacht hat sich nicht erhärtet, aber und er kommt jetzt auch nicht zur Anklage, muss man auch dazu sagen. Wir haben aber auch mit Ermittlern gesprochen, die nach wie vor davon ausgehen, dass zumindest die Hisbollah von diesen Geschäften profitiert haben könnte.
In Paris startet heute ein Geldwäscheprozess. Insgesamt 14 Personen sind angeklagt, weil sie mehrere Millionen Euro Drogengelder gewaschen haben sollen, vor allem auch in Deutschland.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reden über Pausen machen an dieser Stelle, denn bei 28% der Beschäftigten in Deutschland fallen regelmäßig die Pausen aus. Das geht zumindest aus Zahlen vom Bundesarbeitsministerium hervor, über das das Redaktionsnetzwerk Deutschland heute berichtet. Ja, auch bei uns ist es mal so, wenn es viel zu berichten gibt, dann futtern wir auch mal vorm Rechner. Aber die Gründe für das Bundesarbeitsministerium sind vor allem keine Pause, weil zu viel Arbeit, und Pausen passen nicht in den Arbeitsablauf und manche wollen auch einfach früher nach Hause. Wie zum Beispiel Facebook-User Henrik, der auf unserer Seite schreibt: Wenn ich Bock habe, mir abends was Nettes zu kochen, mache ich auch mal gerne früher Schluss und arbeite durch. Warum auch kurze Pausen trotzdem wichtig sind und welche Folgen das für unsere Gesundheit und Leistung hat, wenn wir kleine Pausen machen, das hat Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt für uns heute versucht rauszufinden.
Eigentlich ist das Ganze ja klar. Wer arbeitet, der braucht nach einer Zeit auch mal eine Pause. Das ist nicht nur wissenschaftlich durch viele Studien belegt, sondern auch gesetzlich bestimmt.
Das Arbeitszeitgesetz ist da relativ deutlich, dass Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei mehr als 6 Stunden Arbeit vorgeschrieben sind.
Und wer mehr als 9 Stunden am Tag arbeitet, für den sind sogar 45 Minuten Pause vorgeschrieben, sagt Hannes Zacher, Arbeitspsychologe an der Uni Leipzig. Tatsächlich halten sich aber viele nicht dran und arbeiten stattdessen durch. Das betrifft vor allem Jobs in Gesundheitsberufen, also Alten- oder Krankenpfleger zum Beispiel, aber auch Erzieher und Jobs in Hotels und Restaurants. Alles Berufe, in denen die Arbeitsabläufe eng getaktet sind und wo oft zu wenig Personal da ist. Und die, die arbeiten, kompensieren das durch weniger Pausen.
Ja, aber habe ich auch öfters durchgearbeitet, 11 Stunden oder so, ohne Pause, nur kurz hingesetzt und was gegessen und dann das war's.
Das ist Veronika, 21 Jahre alt. Sie jobbt in einem Friseursalon. Und wenn viel los ist, bleibt kaum Zeit für Pausen.
Aber ich bin belastungsfähig. Ich bin belastbar, deswegen geht das.
So richtig zufrieden ist sie trotzdem nicht.
Man würde gerne wissen, wann man Pause machen kann oder wie lange. Klar, man möchte halt nicht immer durcharbeiten.
Wer Pausen macht, auch das zeigt die Forschung, hat mindestens 3 Vorteile.
Punkt 1. Gesundheit.
Wer regelmäßig Pausen einlegt, fühlt sich besser, ist nicht so oft müde und erschöpft und hat weniger Kopfschmerzen.
Punkt 2. Leistung.
Obwohl Pausen ja erstmal Zeit kosten, steigern sie die Arbeitsleistung. Unser Gehirn braucht diese Ruhephasen, um Informationen zu verarbeiten und einzuordnen. Auch Kreativität wird dadurch begünstigt. Auf dem Klo oder auf dem Weg in die Kantine kommen einem ja manchmal bessere Ideen als beim langen, konzentrierten Nachdenken am Schreibtisch. Und dann noch...
Punkt 3. Sicherheit.
Sie haben auch eine höhere Arbeitssicherheit. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Arbeitsunfälle erleiden, ist auch geringer.
Sagt Johannes Wensche, Arbeitspsychologe bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz. Wer keine Pausen macht, sondern durcharbeitet, läuft Gefahr, genau das Gegenteil zu bekommen. Müdigkeit, Kopfschmerz, weniger Leistung, weniger Sicherheit. Besonders betroffen vom Pausenwegfall sind übrigens auch Führungskräfte. Klar, die Chefin oder der Chef hat ja oft viel zu tun. Das kann aber auch für alle anderen ein Problem werden.
Weil die Führungskräfte natürlich auch eine Vorbildfunktion haben für das Pausenverhalten. Und es stellt sich eben die Frage, wie das dann auf die Mitarbeiter abfärbt, wenn der Chef nie eine Pause macht. Dürfen wir dann in der Arbeitsgruppe eigentlich Pausen machen? Welche Normen entwickeln sich auch in so einer Arbeitsgruppe?
Interessant ist auch, inwiefern Mitarbeiter selbst entscheiden können, wann sie ihre Pausen nehmen. Wenn man die freie Wahl hat, wann man Mittagessen, einen Kaffee trinken oder mal kurz an die frische Luft geht, ist das natürlich erstmal gut, so viel Freiheit zu haben. Das führt allerdings auch dazu, dass Mitarbeiter eher vergessen, ihre Pausen auch zu nehmen. Und zwar vor allem die kürzeren Pausen zwischendurch.
Das hängt unter anderem damit zusammen, dass der Mensch eben so geschaffen ist, dass er unter Stress seine Ermüdung sehr, sehr schlecht spürt. Also wenn man dann dieses Müdigkeitsgefühl hat, ist es eigentlich schon zu spät. Die Pause müsste dann sehr, sehr lang sein, um diese Ermüdung abzubauen.
Johannes Wentsche empfiehlt Arbeitgebern deshalb, zumindest ein Zeitfenster für Pausen vorzugeben. So, aber was machen wir denn jetzt, wenn nichts vorgegeben ist? Wenn wir die freie Wahl haben, wann und wie lange wir unsere Pausen verbringen?
Wenn man zusätzlich nochmal solche kürzeren Pausen macht, dann fühlen die Leute sich noch besser und schaffen tatsächlich noch mehr. Also beide Formen von Pausen sind tatsächlich wichtig, die längeren als auch die kürzeren.
Ein wichtiger Aspekt ist auch, man sollte es möglichst frühzeitig während der Arbeitsschicht nehmen. Sie sollten gut verteilt sein über die Arbeitszeit und letztlich auch vorhersagbar. Das heißt, es sollten keine spontanen Pausen sein, sondern man sollte damit planen können.
Ja, dann vielen Dank für diese ganzen Informationen. Ich mache nach getaner Arbeit dann jetzt auch erstmal. Genau.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reden über Ryanair an diesem Dienstag. Damit nämlich die Arbeit besser wird für die, die bei Ryanair arbeiten, verhandelt Verdi gerade mit dem Billigflieger. Es geht um bessere Arbeitsbedingungen und Dinge, die bei anderen Airlines selbstverständlich sind, wie zum Beispiel geregelte Arbeitszeiten, einen allgemeingültigen Tarifvertrag, die Zulassung von Betriebsräten. Das alles gibt's bei Ryanair so nicht. Und deshalb streiken regelmäßig auch immer die Angestellten. Heute gab es einen spannenden Termin. Denn die SPD-Bundestagsabgeordnete Chancel Kesil-Tepe begleitet eine Mitarbeiterin von Ryanair zu einem Angsttermin bei der Geschäftsleitung von Ryanair in Dublin. Und mit Chancel Kesil-Tepe bin ich jetzt verbunden. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Jahn.
Die Mitarbeiterin, die Sie begleitet haben, die sollte ja eigentlich in 2 Wochen einen entfristeten Vertrag bei Ryanair bekommen, hatte aber Angst, dass ihr heute gekündigt werden könnte, weil sie sich auch in der Vergangenheit an Streiks beteiligt hat und auch einige Ausfälle aufgrund von Krankheiten hatte. Wie ist der Termin denn für die Mitarbeiterin heute ausgegangen?
Also die Angst ist berechtigt. Es waren übrigens 3 Beschäftigte, die heute vorgeladen wurden, weil sie Krankzeiten aufweisen oder fehlende Verkaufszahlen haben und sich bei den Streiks beteiligt haben, um ihre Arbeitnehmerrechte dort zu erkämpfen.
Und da macht Ryanair jetzt nicht mit?
Genau, also es gibt keinerlei Schutz für die Beschäftigten bei Ryanair. Die Beschäftigten haben einen irischen Arbeitsvertrag. Ryanair hält sich nicht an deutsches Recht, aber auch nicht an EU-Recht. Es gibt keinen Tarifvertrag, noch nicht. Und es gibt auch keinen Betriebsrat, weil es im Betriebsverfassungsgesetz eine Regelung gibt, die den Luftraum ausnimmt. Ich wollte das heute alles ansprechen. Ich habe auch darum gebeten, an diesen Gesprächen teilzunehmen. Das wurde mir verwehrt. Und meine Bitte, mit der Geschäftsführung zu sprechen, Unternehmensleitung zu sprechen, wurde mir auch verwehrt.
War das heute von Ihnen eine Guerilla-Aktion oder wusste Ryanair, wer da mitfliegt?
Ich hatte Ryanair gestern schriftlich darüber informiert, also sie wussten, dass ich auch da bin. Allerdings war laut Pressesprecherin niemand von der Unternehmensleitung vor Ort.
Wie geht's denn jetzt für die 3 angestellten Personen, die Sie da begleitet haben, weiter?
Also die Berichte der Beschäftigten nach dem Gespräch zeigten deutlich, dass es unüblich war, wie es bisher eigentlich abging in diesen Gesprächen. Ziemlich hart, angsteinflößend. Und auch in der Entscheidung sehr flott, also die Entscheidung, ob jemand gefeuert wird, wurde bereits in diesen Gesprächen gefällt in der Vergangenheit. Heute gab es da eine Änderung. Das hängt vermutlich, also so sagen es die Beschäftigten, auch damit zusammen, dass hier die politische Unterstützung da war. Also es waren sehr freundliche Gespräche und die Entscheidung wurde heute nicht gefällt. Es wurde abgefragt, welche Krankheiten man hat und ob das auch in Zukunft nochmal passieren soll. Aber die Entscheidung wurde vertagt auf in 2 bis 3 Tagen. Ich vermute, es wird nochmal Rücksprache gehalten werden und die politische Brisanz nochmal geklärt werden müssen innerhalb des Unternehmens. Also das ist eigentlich ein gutes Zeichen.
Das ist ja jetzt kein Einzelfall. Wie genau würden Sie die Situation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Ryanair zum Beispiel in Deutschland beschreiben? Sind ja immerhin rund 1000 Menschen, die aus Deutschland beschäftigt sind bei Ryanair.
Ja, also es sind sehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Über 2 Drittel davon sind Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer. Und man muss sagen, dass Ryanair, das hat sich ja auch herausgestellt, noch nicht mal eine Lizenz für Arbeitnehmerüberlassung hat. Der Zoll verhandelt hier und prüft gerade. Also alles unkoschere Unternehmenspraktiken, die so nicht sein dürfen.
Abgesehen von dem, was Sie jetzt gemacht haben, nämlich einfach mitzureisen und dabei zu sein bei diesen Gesprächen. Was wollen Sie und was können Sie vor allem auch tun, um die Arbeitsbedingungen derjenigen bei Ryanair zu verbessern?
Ja, also das sollte eigentlich ein Zeichen sein, ein Solidaritätszeichen. Die Beschäftigten sind nicht alleine, die Politik steht hinter ihnen. Und wir werden auch gesetzlich für Klarheit sorgen, indem wir den Paragraphen 117 Betriebsverfassungsgesetz ändern, damit auch im Luftverkehr es möglich ist, Betriebsräte zu schaffen. Das ist im Moment nicht möglich, aber das ist notwendig, um dauerhaft Arbeitnehmerrechte zu sichern.
Drei Mitarbeiter von Ryanair mussten heute zu einem Termin in die Zentrale in Dublin und fürchteten ihre Kündigung. Soweit ist es nicht gekommen, wie wir gerade gehört haben. Die SPD-Abgeordnete Chancel Kiziltepe hat sie begleitet, um gleichzeitig ein politisches Signal Richtung Ryanair zu senden. Sie haben wir kurz vor ihrem Abflug in Dublin telefonisch erreicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie kommen. Und sie besiedeln die Erde. Aliens. Und ausgesucht haben sich wohl Irland, und zwar die Grafschaft Kerry im Südosten dort. Und offenbar haben Aliens Hunger auf Schafe und Rinder und Milchprodukte. Das sind dort nämlich die Wirtschaftssäulen. Ja, über der irischen Küste ist ein UFO gesichtet worden. Am Freitag vergangene Woche, wie jetzt bekannt geworden ist. Mehr Fakten dazu, Pascal Fischer.
Ja, das ist morgens gewesen, um 6:45 und eine Pilotin eines British Airways Flugs, die hat was gesehen. Der ist nämlich aufgefallen, da ist ein helles Licht. Und wie die Mitschnitte der Irish Aviation Authority, also der irischen Luftüberwachung, belegen.
Come up on our left hand side and then rapidly veer to the north. We saw bright light and then it just disappeared at a very high speed.
Ja, die Pilotin sagt da, dass gerade ein sehr helles Licht an der Maschine vorbeigeflogen ist, sie also im Grunde überholt hat. Ihr eigenes Flugzeug, das flog nach Osten und diese Erscheinung ist dann plötzlich nördlich weitergeflogen. Die Luftaufsicht hatte aber gar nichts auf dem Radar.
Mhm. Es hat die Richtung geändert. Es könnte jetzt irgendwie ein gesteuertes Flugzeug, eine Drohne oder ein Raumschiff gewesen sein.
Ja, nicht so schnell, nicht unbedingt, nämlich sagt Janis Schmidt von der Pilotenvereinigung Cockpit, es könnte ein Meteorit gewesen sein, also so ein verglühender Festkörper aus dem All. Das hält der Janis Schmidt durchaus für möglich.
Aufgrund, dass quasi von der Lichtbrechung her durch die Atmosphäre eventuell irgendeine Spiegelung gibt, dass man auf einmal sieht, das Ding geht schneller oder biegt halt ab. Das könnte das erklären.
Ja, also dagegen, dass es da einfach nur eine Lichtspiegelung von einem Objekt gab, spricht aber ein zweiter Pilot einer Virgin Airlines Maschine, der hat zeitgleich das Licht gesehen, aber natürlich aus einer anderen Perspektive. Und der wiederum sagt, etwas ist sehr schnell an seinem Flugzeug vorbeigeflogen, so schnell, dass er das wirklich astronomisch genannt hat, Mach 2, also zweifache Schallgeschwindigkeit. Und der Tower meldet in der Aufzeichnung auch noch, weitere Piloten haben da was gemeldet.
Das Objekt hat die Richtung geändert. Das ist doch schon ein bisschen komisch, oder? Das spricht ja jetzt irgendwie nicht unbedingt für einen Meteoriten, oder?
Nee, aber selbst dann könnte es eine Erklärung geben. Meteoriten, die in die Atmosphäre eintauchen und verglühen, die können schon mal echt seltsame Flugbahnen haben, sagt Janis Schmidt.
Was auch sein kann, ist natürlich, dass durch den Verbrennungsprozess, halt durch die Reibung eines Kometen, dass dann auch die Masse abnimmt, weil das Ding dann sich zersetzt im Prinzip oder auseinanderbricht. Und dann kann natürlich dann auch eine abrupte Geschwindigkeitsänderung bzw. Richtungsänderung geschehen halt.
Gegen diese Meteoritentheorie könnte aber wieder was sprechen. Die Erscheinung ist sogar in die Höhe aufgestiegen, das meinte zumindest dieser Virgin-Pilot.
Aha. Aha.
Ja, der hat das aber gleich wieder relativiert. Aus seiner Perspektive habe das so ausgesehen und mehrere weitere Objekte seien auf derselben Flugbahn zu sehen gewesen. Das könnte also dann doch wieder dafür sprechen, dass da einfach was zerbrochen ist und so ein paar Teile da lang flogen.
Pascal, wir reden jetzt schon 2:30 über das Thema. Es bleibt irgendwie unheimlich. Was ist sonst noch denkbar bei UFO-Sichtungen?
Naja, einmal kann einfach ganz viel Schrott runterkommen und verglühen, Satelliten, Raketenteile, wobei natürlich so ein Raketenstart irgendwo gemeldet und bekannt geworden wäre. Mhm. Und dann, meint Pilot Janis Schmidt, könnte man in Entfernung auch Satelliten sehen, die das Sonnenlicht widerspiegeln. Gerade bei Dämmerlicht, da siehst du sogar den absoluten Star des Himmels.
Dann wird zum Beispiel, sag ich jetzt mal, die ISS angestrahlt. Die kann man auch sehen. Also man erkennt sie nicht, aber es ist ein Punkt, der einfach am Horizont dann irgendwo vorbeizieht.
Ja, die internationale Raumstation. Aber in diesem Fall war das UFO ja näher am Flugzeug und hat die Richtung geändert. Das wären jetzt also keine Erklärungen. Mhm.
Vielleicht waren es auch Geheimflugzeuge. Russen, Amis, Chinesen, alles möglich, oder?
Ist natürlich theoretisch möglich, können wir jetzt nicht komplett ausschließen, aber das wäre dann so hochgeheim, das wird dann auch niemand bestätigen, schätze ich mal. Auf jeden Fall schaut sich das alles die Irish Aviation Authority, also diese Flugsicherung da in Irland, nochmal an und die legen dann einen Bericht vor. Na,
also sind doch die Richtigen dran. In Irland ist ein UFO gesichtet worden, wahrscheinlich noch keine Alien-Invasion, bloß ein Meteorit oder eine optische Täuschung, der Bericht kommt noch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Tja, wie löst man die Probleme der Zukunft? Laut Angela Merkel nicht alleine.
Es ist immer weniger erfolgversprechend, alleine auf der globalen Bühne die Interessen, die man hat, durchzusetzen. Es wird immer wichtiger, dass wir Europäer zusammenstehen.
Das hat die Kanzlerin heute zur Zukunft Europas gesagt vor dem Europaparlament in Straßburg. Was dabei noch rumgekommen ist, sprechen wir drüber mit unserem Korrespondenten dort, mit Paul Vorreiter. Paul, ist Angela Merkel da eher allgemein geblieben heute oder hat sie dann wirklich doch konkrete Vorschläge gemacht, was zu tun ist?
Na, mein Eindruck ist, dass Kanzlerin Merkel doch im Großen und Ganzen eigentlich so den Status quo beschrieben hat, auch auf Lösungswege hingewiesen hat, die sie bereits an anderer Stelle auch schon erwähnt hat. Also sie hat an die europäische Solidarität appelliert, auch mal über den nationalen Schatten zu springen. Ähnlich hat sie sich ja auch schon zu den Feierlichkeiten jetzt zum Ende des Ersten Weltkriegs geäußert. Dann gab es ja auch nur so ein paar plastische Beispiele, wie diese Solidarität aussehen soll, etwa beim Thema Migration. Da ist man sich ja einig, dass die Grenzschutzagentur Frontex ausgebaut werden soll, aber einzelne Mitgliedsländer, die haben da Bedenken, Kompetenzen abzugeben von ihren nationalen Sicherheitsbehörden. Und auch wenn die EU außenpolitisch mehr zu sagen haben will, das hat Kanzlerin Merkel auch nochmal betont, dann muss sie eben mit einer Stimme sprechen. Das hieße dann zum Beispiel auch bei den Abstimmungen im Rat der 28 Mitgliedsländer, dass man sich da allmählich vom Einstimmigkeitsprinzip zumindest bei manchen Entscheidungen verabschiedet. Also das sind, wenn man so möchte, schon auch ein paar konkrete Vorschläge, doch die lagen eigentlich auch schon früher auf dem Tisch.
Emmanuel Macron hat vor ein paar Wochen damit angefangen, über eine europäische Armee zu sprechen. Hat Angela Merkel sich denn dazu dieser europäischen Armee geäußert heute?
Ja, also es gibt ja jetzt schon so Formen der Zusammenarbeit, zum Beispiel die Deutschen und die Niederländer, die Militärs haben da eine Form der gemeinsamen Zusammenarbeit und daran hat Merkel auch erinnert, ja, heute im Parlament. Wir können mal reinhören.
Wir haben große Fortschritte bei der strukturierten Zusammenarbeit im militärischen Bereich erreicht. Das ist gut und wird ja auch hier weitestgehend unterstützt. Aber wir sollten, das sage ich sehr bewusst auch aus der Entwicklung der letzten Jahre, wir sollten an der Vision arbeiten, eines Tages auch eine echte europäische Armee zu schaffen.
Also europäische Armee irgendwie so als Zukunftsvision, jetzt in nicht in zu naher Zukunft. Denn das Ganze ist ja auch so ein bisschen problematisch, weil ja die europäischen Staaten ja auch in der NATO zusammengeschlossen sind und da dann natürlich die Frage sich stellen würde, ob hier eine Doppelstruktur gebildet werden soll. Und da sagte Merkel, nein, das will sie nicht. Also dieses Konzept einer europäischen Armee müsste dann in irgendeiner Form mit den NATO-Strukturen dann auch Hand in Hand gehen.
Wenn es um die EU geht, dann ist ein großes Streitthema ja immer die Asyl- und Migrationspolitik. Was hat Merkel da vor?
Na, sie hat auf das hingewiesen, was im Rat der Mitgliedstaaten mehr oder minder schon so Konsens ist. Also das heißt zwar, kann man sich im Inland nicht darauf einigen, also wie die Flüchtlinge untereinander, also innerhalb der EU verteilt werden, aber das, was so vor den Toren Europas passiert, da findet man mehr Konsens. Also sie hat daran erinnert, dass die Zusammenarbeit mit Afrika verstärkt werden soll, dass das Schlepperwesen bekämpft werden soll, Menschen eben schon davon abgehalten werden sollen, überhaupt sich erst auf den gefährlichen Seeweg über das Mittelmeer zu machen. Da lobte sie in diesem Zusammenhang auch das Abkommen mit der Türkei, das eben helfen würde, diese gefährlichen Seewege abzuschließen. Also hier hatte ich den Eindruck, dass Merkel so ein bisschen auch daran erinnert hat, eben diese Politik mitzutragen. Auch etwa eben jetzt mit diesem Hinweis bei der Reform von Frontex, da jetzt nicht mit nationalen Befindlichkeiten das Ganze so ein bisschen zu bremsen.
Solidarität, darum ging es aber in erster Linie der Kanzlerin heute in Straßburg bei ihrer Rede zur Zukunft Europas. Dabei war er herzlich auch für die Idee einer europäischen Armee ausgesprochen. Einzelheiten waren das von unserem Korrespondenten aus Straßburg, von Paul Vorreiter.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im fünften Jahr jetzt mittlerweile in Folge ist die Zahl der Leute, die Schulden haben, in diesem Land gestiegen. Bundesweit stecken laut einer Studie der Wirtschaftsauskunft Teil Kreditforum 10,4% der Menschen in roten Zahlen. Sprechen wir darüber mit Jörg Marksteiner, WDR-Wirtschaftskorrespondent. Jörg, weswegen machen immer mehr Menschen in Deutschland heute Schulden?
Also was diesmal für den Anstieg gesorgt hat, obwohl ja die Wirtschaft eigentlich gut läuft und es gibt genug Jobs, das ist so ein Phänomen, dass immer mehr Menschen erstmals in Verschuldung reinrutschen. Das sind nicht so die ganz harten Fälle, wo es dann schon um Zwangsvollstreckung und Gerichtsvollzieher vor der Tür und so weiter geht, sondern das sind so Fälle, da kommen dann mehrfach Mahnungen, leichtfertiger Umgang damit häufig, da werden diese Briefe dann einfach weggepackt. Das sieht man gerade bei den unter 30-Jährigen ganz gut. 80.000 weniger von diesen wirklich harten Fällen hat es in diesem Jahr gegeben, aber 8.000 Fälle mehr, wo es um sogenannte leichte Verschuldung geht. So nennt das zumindest Michael Breetz von der Auskunft Teil Kreditreform.
Wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, dass sich vor allem Zunahmen zeigen bei der sogenannten leichteren Überschuldung. Und ein Haupttreiber dieser Überschuldung ist der Konsum. Es gibt billigen Kredit. Das sollte man nicht vergessen. Die ganzen Portale werben damit. Es gibt 0%. Das sind natürlich Anreize, es mit Krediten auch im Konsumentenbereich, bei Urlauben etc. zu versuchen.
Und das ist dann oft eine Verlockung, die einige hinterher nicht mehr tragen können.
Also erstmals in die Verschuldung rein, vor allem auch bei den unter 30-Jährigen. Hat es auch damit zu tun, dass die Kosten generell ein bisschen höher sind oder vielleicht auf der anderen Seite, dass die Einstellung sich geändert hat, dass Schuldenmachen eigentlich auch okay ist?
Also natürlich wird im Moment suggeriert, die Zinsen sind so niedrig, komm, kannst du auch per Kredit bezahlen, ist doch kein Thema. Und manche übersehen eben, dass man dann vielleicht wenig Zinsen zahlt für den Kredit, aber den Betrag muss ich natürlich trotzdem zurückzahlen. Gleichzeitig, nach vielen Jahren, es gab jetzt relativ hohe Gehalts- und Tarifabschlüsse, da gönnt sich manche auch was. Das Problem ist immer, sagen die Fachleute, wenn das Ganze so auf Kante genäht ist, dass man es eigentlich noch hinbekommt. Aber was passiert, wenn dann Schicksalsschläge kommen? Früher war das vor allen Dingen, wenn der Job weg ist. Dieser Grund hat ein bisschen nachgelassen, aber Krankheit, Unfälle, Scheidung oder Alkoholsucht, wenn das dann auftritt, dann kann dann ganz schnell das Ganze zusammenbrechen. Und wenn die Betroffenen dann noch zu spät sich um eine Schuldnerberatung kümmern und das Ganze immer weiter anwächst, dann werden aus diesen leichten dann auch schnell mal harte Fälle.
Also die Verlockung ist auf jeden Fall groß. Geld auszugeben, halten wir auch fest. Verdienen die Leute heute vielleicht einfach auch ein bisschen zu wenig, um die Kosten des Alltags zu handeln?
Ja, wer würde schon sagen, dass er genug verdient? Aber klar, wenn ich ein hohes Einkommen habe, dann kann ich mir meine Ausgaben leichter einteilen. Das sieht natürlich ganz anders aus bei Studenten, bei Alleinerziehende, bei Familien, wo das Einkommen nicht besonders hoch ist. Die Kosten, die steigen ja weiter. Strom, Fernsehen, Miete. Das heißt, bei einkommensschwachen Schichten schlägt das natürlich dann direkt doppelt durch. Ist aber auch wirklich eine Frage des Lebensalters, wie schlimm das dann wird. Gucken wir nochmal auf die unter 30-Jährigen. Die haben im Schnitt Schulden von 8.000 Euro. Bei anderen ist das im Schnitt 30.000 Euro. Das heißt, die Jüngere, die auch reinrutschen, haben eine Chance, auch wieder schneller rauszukommen, weil die Forderungen niedriger sind.
Für was geben denn die Menschen am meisten Geld aus?
Konsumkredite ist natürlich ein Thema, Autos klar auch, aber, und das ist neu, ein Bereich, der jetzt zu einem echten Risiko geworden ist, sagen die Fachleute, das ist der Bereich die stark steigenden Mieten, also alles rund ums Wohnen, meint Ralf Zirbes.
Das Fehlen von bezahlbarem Wohnraum, insbesondere in den Ballungszentren, bereitet den Haushalten zunehmend Probleme. Das verbleibende Resteinkommen bei Rentnern, Alleinerziehenden, Studenten, und aber auch Haushalten in den unteren Einkommensklassen birgt ein erhebliches Risiko, in die Überschuldung zu gelangen.
Ja, und zwar nicht, weil sie dann Schulden aufnehmen, um die horrenden Mieten noch zu zahlen, vor allen Dingen in den Großstädten. Aber wenn eben die Miete gezahlt wird und dann bleibt nur noch ein Drittel meines Einkommens für den Rest übrig, wird das eben häufig ganz, ganz schnell sehr knapp.
Heute wurde der Schuldneratlas 2018 vorgestellt von der Wirtschaftsauskunftei Kreditforum. Ergebnis, die Zahl der überschuldeten Menschen in Deutschland ist erneut angestiegen. Jeder zehnte Haushalt ist überschuldet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.